Ich bin davon überzeugt, dass dieser Mose auch heute Menschen inspiriert und hoffentlich auch im Rahmen der RKW dann ganz viele auch junge Menschen, die ja für ihr Leben genau solche Wege auch vor sich haben, mit Höhen und Tiefen, mit Umwegen und Sackgassen und hoffentlich die Erfahrung machen, dass da ein Gott ist, der die Befreiung wirkt, Befreiung will, Freiheit will und mitgeht und vielleicht auch immer schon da ist, wo auch immer ich hinkomme.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Mensch Mose, beweg dich. Biblische Hintergründe zur Hauptfigur der religiösen Kinderwoche 2026. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Rund um die RKW 2026, die religiöse Kinderwoche, die das Bistum Dresden-Meißen in diesem Jahr erarbeitet hat, wagen wir heute mal wieder ein Experiment. Und zwar einen Live-Podcast. Hier bei mir im digitalen Konferenzraum sind so gut 40 Interessierte und Engagierte zusammengekommen, von denen viele in den Sommer- und Herbstferien bei sich vor Ort die religiöse Kinderwoche organisieren oder durchführen. Falls ihr die RKW nicht kennt und euch diese drei Buchstaben nichts sagen, die religiösen Kinderwochen, das ist ein Angebot für Kinder, das in allen ostdeutschen Bistümern eine lange Tradition hat und inzwischen auch in westdeutschen Diözesen zunehmend Verbreitung findet. In einer Woche, oftmals in den Sommer- oder Herbstferien, werden Katechese und Freizeit verbunden, sodass Glaube gemeinsam erlebbar wird. Im Mittelpunkt der diesjährigen RKW steht die biblische Figur des Mose. Der Titel lautet »Mensch Mose, beweg dich«. Manchmal waren es äußere Gründe, manchmal innere Anstöße, die Moses in Bewegung setzten, wie es das biblische Buch Exodus und die folgenden Schriften berichten. In 5 Tagen erfahren die Teilnehmenden der RKW, dass Moses Erlebnisse und Entscheidungen ihnen auch für ihr eigenes Leben Orientierung geben können. Der Schwerpunkt der RKW 2026 liegt dabei auf vielfältigen Bewegungsangeboten, die das ganzheitliche Lernen fördern. Der ganze Körper wird als Ausdrucksform von zum Beispiel Gefühlen oder Gebeten genutzt. Dazu gibt es eine breite Palette an Materialien für die Durchführung vor Ort der Arbeitsgemeinschaft, welche die RKW Jahr für Jahr mit ganz viel Herzblut und Liebe zum Detail vorbereitet. Und die findet ihr natürlich verlinkt in den Shownotes zur heutigen Folge. Hier im Podcast soll die biblische Figur Mose selbst im Mittelpunkt stehen. Es soll heute darum gehen, was diese biblische Gestalt auszeichnet, wie die Schriften, die über sie berichten, entstanden sind, wie die Welt, in der er mit seinen Geschwistern Miriam und Aaron lebte, aussah und was es zu beachten gilt, wenn wir heute einen Blick hinein in den Bibeltext werfen. Und was uns dieser für unser eigenes Leben und den persönlichen Glauben mit auf den Weg geben kann. Und dafür haben wir hier im Live-Podcast einen ausgewiesenen Experten am Start, unseren heutigen Gast, Dr. Christian Schramm. Christian Schramm ist Theologe und Bibelwissenschaftler. Neben seiner Lehr- und Vortragstätigkeit ist er als Dozent für theologische Fortbildung tätig. Zudem ist er Diözesanleiter des katholischen Bibelwerks im Bistum Hildesheim. So, legen wir los. Herzlich willkommen hier bei uns im Live-Podcast zur RKW 2026. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schramm.
Ja, danke. Ich habe mich gefreut über die Einladung und freue mich, heute hier dabei sein zu dürfen.
Fangen wir doch ganz persönlich an. Was ist Ihnen am wichtigsten, wenn Sie an die Gestalt, die Figur Mose denken?
Ich habe natürlich so vorbereitend für heute Abend den Mose nochmal intensiv verfolgt auf seinem Weg in der Bibel. Und ich habe gemerkt, ich bleibe immer wieder bei dem Namen hängen, Mose. Der aus dem Wasser gezogene, so erklärt das Buch Exodus im 2. Kapitel. Und ich, so wie so ein Vorzeichen steht über dieser Figur von Anfang an, dass da ganz viel Gefährdung drin steckt. Das läuft nicht glatt. Das ist immer wieder spitz auf Knopf oder auf der Kippe. Und ich würde mal sagen, Mose ist kein Happy End Typ, so von allem Anfang an. Und trotzdem geht's gut. Und trotzdem triumphiert das Leben über den Tod. Manchmal schafft's der Mose selbst, aber meistens sind's andere Gestalten, andere Figuren. Aaron und Miriam haben sie gerade schon in der Anmoderation erwähnt, die dazu beitragen, dass es gut geht. Und da habe ich gemerkt, weil, also in meiner Wahrnehmung ist oft der Mose so dieser Alleinkämpfer, dieser Einzelkämpfer, dieser große, allein dastehende Anführer. Und das ist er biblisch nicht. Und das fand ich jetzt in der Vorbereitung nochmal echt spannend und auch inspirierend für uns heute. Und eben dieses von Anfang, es muss nicht gut ausgehen. Das sieht am Anfang gar nicht so aus, als würde es gut ausgehen. Und trotzdem setzt sich der Segen durch. Das finde ich was auch Tröstliches. Und wenn ich so mein eigenes Leben anschaue, da steht ja auch oft das Happy End eher in weiter Ferne, dann kann ich mich da mit dem Mose gut identifizieren.
Und vielleicht ist das ja einer der vielen guten Gründe, warum sich das Team der RKW für Mose als Gestalt und als Star sozusagen der diesjährigen religiösen Kinderwoche entschieden hat. Es gibt ein paar Stolperfallen, wenn es um Mose geht und um die Beschäftigung mit ihm. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns dieser Stolperfallen zumindest bewusst sind und sie am Anfang mal ansprechen. Wenn wir als Christinnen und Christen von Mose sprechen, dann sollten wir das tun im Respekt vor Menschen jüdischen Glaubens. Der erste Bund, der alte Bund, wird ja nicht abgelöst oder ersetzt durch den neuen Bund, sondern steht und existiert weiter. Und wenn wir also quasi als Christen auf eine Gestalt des ersten Bundes, des alten Bundes schauen, dann sollten wir das mit einem gewissen Respekt tun, oder?
Auf jeden Fall. Also das war eine auch unsägliche Zeit in der christlichen Theologie, wo es um Ablösung oder Überbietung, also es gibt ja verschiedene Paradigmen, die man heute so theologisch nicht mehr denken würde, die manchmal aber so latent subtil irgendwie doch noch am Werke sind, eben Ablösung, Überbietung, der eine Bund gekündigt, der neue geschlossen. Und da sind wir also theologisch auf jeden Fall deutlich weiter. Manchmal muss es, finde ich, so im Alltag und in der Alltagsrezeption ankommen. Und von daher ist immer mit einem guten Respekt, wenn wir christlicherseits Schriften des Ersten oder Alten Testaments lesen, mit einem guten Respekt ist angebracht, damit umzugehen. Ich habe nochmal so ins Matthäus-Evangelium beispielsweise geguckt. Also der Mose wird ja auch neutestamentlich rezipiert und aufgegriffen. Und ich finde so, dass, wie es Matthäus macht, ziemlich gut und wegweisend vielleicht auch für uns heute. Da ist einmal nämlich in Matthäus 17 wird von der Verklärung Jesu erzählt. Weiß nicht, kriegen viele vielleicht so ein Bild, Jesus auf dem Berg, meistens wird der Tabor da in Galiläa genannt. Und dann ist er im Gespräch mit zwei Gestalten, die auftauchen, nämlich Mose und Elia. Und Mose steht ganz klar für die Tora. Also für das, ja, wenn man es mit Gesetz übersetzt, ist es immer so ein bisschen hakelig. Wenn man es mit Lebensweisung Gottes für ein gelingendes Leben übersetzt, finde ich es viel besser. Das klingt, Gesetz klingt eher so nach Paragraphen und was man einhalten muss. Lebensweisung und gelingendes Leben, erfülltes Leben, also da sind wir auch bei den 10 Geboten, finde ich gut mit dabei. Und eben Gesetz und Elia für die Propheten. Und die sind in diesem Gespräch mit Jesus. Also Jesus ist ja gar nicht zu verstehen ohne die Basis. Und zu dieser Basis gehört auch der Mose. Und dann kann man, so der Matthäus am Anfang hat so ein paar Hinweise, dass man natürlich Jesus vielleicht auch als neuen Mose verstehen kann, aber eben nicht ablösen, sondern als der, der in den Fußstapfen des Mose unterwegs ist. Und dann kann ich noch als Neutestamentler springe ich auch gerne noch einmal in Matthäus 5, in die Bergpredigt, wo dieses Wort überliefert ist, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und auch nicht in erfüllen, nicht im Sinne von eben überbieten oder zu einem Abschluss bringen, was vorher gefehlt hat, sondern ich würde sagen, in den Fußspuren, in den großen Fußspuren auch des Mose wandelnd. Und wenn wir uns dessen eingedenk sind, dann glaube ich, können wir gut damit umgehen und dann kann das auch eine wirklich bereichernde Gestalt in der religiösen Kinderwoche sein. Und die ist so vielfältig, also das mit Mose und auch Mensch, Mose bewegt dich, finde ich einen sehr treffenden Titel für die Figur.
Es bietet sich einfach an der Stelle an, mal ganz kurz die Werbetrommel zu rühren für das Tacheles-Jahr, was gerade in Sachsen läuft, das Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen. Das ist natürlich mit ganz vielen Veranstaltungen, in denen auch die Kirchen mit involviert sind, auch eine tolle Gelegenheit, um einfach zu zeigen, dass es nicht um eine Ablösen von Altem geht, sondern um ein Fortführen und einfach auch eine Wertschätzung von jüdischer Kultur und von jüdischem Glauben.
Ja, und da gut miteinander im Gespräch zu sein und eben aus diesem auch gemeinsamen Traditionsschatz zu schöpfen und zu schauen, also wie entwickeln wir eigentlich auch miteinander, das betrifft ja nicht nur die innerchristliche Ökumene, also wie entwickeln wir miteinander gute Antworten und aus dem Glauben getragene Antworten für die Herausforderungen der heutigen Zeit. Und da können wir im christlich-jüdischen Dialog, also es sind wesentliche Schritte gegangen worden und es ist immer wieder wichtig, daran anzuknüpfen. Und gerade heute ist es wichtiger denn je, glaube ich, darauf hinzuweisen und daran gemeinsam zu arbeiten.
Eine zweite Stolperfalle ist das Thema Blick auf das, was wir da lesen, auf den Text. Es gibt ja manche Strömungen auch innerhalb der Kirchen, die nicht zwingend unterscheiden zwischen der archäologisch und historisch-wissenschaftlich überprüfbaren Geschichte und der erzählten Geschichte. Gibt es ja diesen Unterschied zwischen History und Story. Ne? Und warum ist das wichtig, dass wir uns das auch vergegenwärtigen, dass, ich sag's mal ganz flapsig, die Bibel kein Geschichtslehrbuch ist?
Es ist, also wenn wir uns mit neutestamentlichen Traditionen beschäftigen, ist es ja auch schon also ein großer zeitlicher und kultureller Abstand, wenn wir uns in alttestamentliche Traditionen hineinschnuppern und eben gerade diese Mose und so die Anfänge auch des Volkes Israels uns anschauen, dann sind wir ja doch mal tausende von Jahren früher, wenn man sich überhaupt vergegenwärtigt, wo soll das gespielt haben, wo spielt das? Und ich finde, es ist in zweierlei Richtung ist eine Gefahr drin. Das eine ist, wenn ich die Bibel so unreflektiert einfach wörtlich nehme, dann gleite ich sofort in fundamentalistische Lektüren ab. Das Zweite Vatikanische Konzil hat es für uns auch katholischerseits, für die katholische Kirche ausgeschlossen, das so zu lesen, weil man dann wird das immer schräg, weil das ist nicht, und es ist auch kein wörtliches Diktat Gottes, was wir in der Bibel lesen, sondern Gottes Wort im Menschenwort. Das heißt, ein so einfach unreflektiert alles historisch zu lesen, das funktioniert schon gar nicht. Das war ja immer von Anfang an die Kritik auch an der Bibel, zu sagen, da sind Widersprüche drin und das haut doch alles hin und vorne nicht hin. Und das Zweite ist, wenn ich es nur auf die so historisch verifizierbaren Einzeldetails reduzieren würde, dann würde auch nicht wirklich so viel übrig bleiben, gerade wenn wir bei den alten Traditionen unterwegs sind. Deswegen das, was Sie sagten, also man hat History, also man hat Geschichte, natürlich, es ist auch ein Geschichtsbuch, auch ein Fenster vielleicht in die Vergangenheit. Das finde ich ein ganz schönes Bild, so ein Fenster. Wir können da hineinspähen und wir sehen da Dinge, da können Dinge rekonstruieren, die dann auch archäologisch sich zum Teil ja verifizieren oder auch falsifizieren lassen. Wie war das Leben? Wie sind die Menschen da miteinander umgegangen? Und auf der anderen Seite aber die Story, die Geschichte. Und ich merke mit meinem biblischen oder in meinem biblischen Arbeiten hier im Bistum Hildesheim auch, und das wird bei Ihnen ähnlich sein, ist diese Geschichte, die Geschichten, die von Geschichte auch erzählen, aber die ja so viel mehr erzählen als nur dürre Historizität, die sind stark. Und dann sind wir bei auch Legenden, man könnte auch von einem Gründungsmythos bei der Mose-Geschichte vielleicht sprechen für das Volk Israel. Und das ist eine prägende Erzählung. Und dann ist für eine Erzählung, für den Alltag ist das, glaube ich, immer selbstverständlich, eine gute Geschichte, die muss nicht in jedem Detail wahr sein, weil historisch, eine gute Geschichte muss wahr sein, weil sie was mit dem Leben zu tun hat und mich anspornt oder was von Gott erzählt, so wie die biblischen Geschichten. Und dann kann es eine prägende Geschichte werden. Und ich finde diese beiden Punkte, es nicht, also wir vergeben uns viel, wenn wir nur so Historizität suchen würden. Und wenn wir aber die Schriften einfach unreflektiert als irgendwie historisch lesen, also dann driftet sofort also ab. Also das finde ich, also das kann man, also hermeneutisch darf man das nicht. Und man vergibt sich auch auf der Schiene ganz viel. Also da würde ich mal sagen, dieser Mittelweg, der finde ich ist wichtig.
Was den Mose so wahr und so wahrhaftig vielleicht und so aktuell auch für uns macht, ist die Wahrnehmung, dass er sowas wie ein Urtyp, so ein Archetyp unserer Lebenserfahrungen ist. Also dessen, was Menschen einfach leben und durchleben und das bis heute. Also wie Mose spürt auch der heutige Mensch innere Zerrissenheit, Vielschichtigkeit der Welt und die Suche nach Sinn, sich selbst und nach seiner eigenen Identität. Ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Der ist einfach so eine Gestalt, wo ganz viel Vollzüge unseres Lebens irgendwie auch vorkommen und auf die man sich beziehen kann, oder?
Genau, und deswegen hat er, glaube ich, durch alle Jahrhunderte hindurch also Menschen irgendwie fasziniert, begeistert, angesprochen, auch irritiert und herausgefordert. Und deswegen, also wir sind voll im Werbeblock auch für die RKW dieses Jahr. Nein, das ist einfach ein sehr geniales Thema, weil die Figur, und das meinte ich so mit meinem Einstieg, also was ist mir persönlich wichtig, der ist halt nicht glatt. Das würde ja auch zum eigenen Leben nicht passen. Ne? Das geht nicht geradlinig, sondern eher in vielen Kurven und Wendungen. Viele Sackgassen lese ich da in den Geschichten. Mose läuft gegen die Wand und kommt nicht weiter, findet aber immer wieder einen Ausweg, gibt nicht auf. Also ist schon manchmal ziemlich am Ende, wenn man sich die Erzählungen anschaut, und aber gibt nicht auf, sondern macht weiter. Und dann ist das, was, glaube ich, moderne Menschen genauso wie Menschen aller Jahrhunderte, Jahrtausende umtreibt. Er fragt, er zweifelt, er hat Sehnsüchte und Hoffnungen, er hadert aber auch, hadert auch mit Gott, sucht und ringt und lässt sich nicht ganz von seinem Weg abbringen, auch wenn es manchmal wieder danach ausschaut. Und am Ende kommt er nicht im gelobten Land an. Das ist ja immer, wird manchmal gesagt, oh Mensch, das ist so, eigentlich müsste ja doch das gelobte Land, das ist doch das i-Tüpfelchen auf der Biografie. Und ich würde sagen, wenn ich das ernst nehme mit dem, sein Name, und dieses immer auf der Kippe, immer spitz auf Knopf. Dann ist es genau der richtige Abschluss dieses, dass es nicht ins gelobte Land schafft, aber an die Schwelle hinkommt. Also er ist irgendwie so ein Grenzgänger an der Schwelle mit Scheitern vertraut. Also von daher ganz viel, was Menschen aller Zeiten und eben gerade auch moderne Menschen umtreibt und herausfordert. Und von daher viel Identifikationspotenzial und ganz viel Inspiration auch für uns heute. Jetzt nicht in dem Sinne, dass man sagt, ach, der Mose hat so gemacht, also mache ich es auch so, sondern diese Grundfragen des Menschseins und eben nicht nur des Menschseins, sondern dieser Beziehung Mensch und Gott.
Was war denn das Charakteristische für Sie in dieser Beziehung? Also was zeichnet diese Beziehung Mose-Gott aus?
Dass sie nicht, wie würde ich sagen, ne, das ist keine, es gibt keine Risikoversicherung. Ich glaube, das ist es, das, was mich auch so dran fasziniert. Ne? Der wird gerufen, die große Szene am Dornbusch, der brennt, nicht verbrennt. Eine der Szenen, die wahrscheinlich am häufigsten auch in der Kunstgeschichte mit rezipiert worden ist, die wir alle vermutlich mit Mose zusammenbringen. Und gleichzeitig ist das auch wieder so Nähe und Distanz. Ein Dornbusch ist jetzt nichts, was so einlädt, umarmt zu werden. Das Feuer hat immer was Zwiespältiges. Feuer kann wärmen und man kann Nahrung zubereiten. Feuer kann verbrennen. Und das ist von Anfang an, finde ich, drin die Offenbarung des Gottesnamens. Ich bin, der ich bin. Ja, was ist denn nun? Also, aber wie bist du Gott? Das würden wir vielleicht alle immer gerne wissen, der Mose auch. Und er herrscht immer so einen kleinen Schimmer davon. Und dann bleibt es aber auch wieder ungreifbar. Und er vertraut, das würde ich schon sagen, dass sich das durch die Erzählungen zieht, vertraut diesem Gott, ohne dass er wirklich sicher wissen kann und es auch nicht weiß. Und das ist das Hadern und das Zaudern und das Ringen, ohne dass er sicher weiß, ja, das wird gut ausgehen. Und das, finde ich, trifft, also wenn man sagt, postmoderne Gotteserfahrung, das sind auch dunkle Seiten. Gott will ihn gleich am Anfang wieder töten, eine Stelle, die in der Exegese rauf und runter hin und her gewälzt wird, weil sie so gar nicht reinpasst. Aber das ist was das biblische Gottesbild immer wieder auszeichnet. Und ich glaube auch, dass das die Erfahrungen von uns Menschen heute sind. Und das ist in diesem Mose irgendwie so verdichtet. Man sagt ja manchmal, das kann gar nicht eine historische Gestalt sein, das müssen viele sein. Es wird so verdichtet in diese Figur hinein und damit hat man so die Geschichte Gottes mit der Menschheit an sich so in einer Biografie mal so auf den Punkt gebracht. Das macht's anstrengend, finde ich, auch das zu lesen, weil sich denkt, oh Mensch, ich habe viel Mitleid mit diesem Mose, was der alles so durchmachen muss. Und gleichzeitig, es hält sich durch und am Ende, ohne dass es ein plattes Happy End ist, ne? Aber am Ende gibt's doch diesen Schlusssegen, auf den wir, glaube ich, doch alle irgendwie, also ich zumindest, mich danach sehne oder darauf hoffe.
Aber dieses anstrengende Leben, das ist schon eine ganz schöne Zumutung, oder? Also ich finde, manchmal kann man auch sagen, Gott mutet diesem Mose eine Menge zu.
Ja, aber uns würde ich sagen vielleicht auch. Also das ist ja das, was, glaube ich, in der RKW auch passieren wird, auch bei Kindern schon zu sagen, also welche Erfahrungen macht ihr im Leben, wo kommt Gott vor? Und das sind ja nicht eitel Sonnenschein-Momente. Und ich habe es manchmal, weil wir das vorhin hier von fundamentalistischen Lektüren hatten, also ich finde, wenn ich Menschen treffe, die irgendwie so begeistert sagen, ich möchte Gott begegnen, ich möchte eine Gotteserfahrung machen, da bin ich immer etwas skeptisch. Weil wenn ich mir die biblischen Erzählungen anschaue und da ist Mose ganz vorne dran, dann ist das selten was Erstrebenswertes, Gott zu treffen, sondern das ist was, wo ich meistens verletzt rausgehe. Auch der Mose, der bekommt ganz schön viele Schrammen und Narben ab. Und das ist aber, glaube ich, sehr, sehr wahr. So, wenn ich auf mein eigenes Glaubensleben schaue, so funktioniert das. Anders funktioniert es letzten Endes nicht. Und ich glaube, das macht für mich Mose so sympathisch, weil er das durchhält. Manchmal, und das kann ich dann in den Erzählungen gut nachvollziehen, setzt er sich ja auch hin, möchte den Kopf in den Sand der Wüste stecken, oder das murrende Volk, also das sind ja so Erfahrungen, die kann man im Alltag, ob jetzt beruflich oder privat, wahrscheinlich auch ganz gut nachvollziehen, so dieses, man rackert sich ab, man macht alles, glaubt an einem höheren Ziel mitzuarbeiten und bekommt nur Undank oder Spott ab. Auch das ist in der Mose-Vita, es ist ja nicht nur Gott, der den Mose ganz schön fordert, sondern dieses Volk, an dessen Spitze er irgendwie sich gestellt sieht, ist ja auch alles andere als pflegeleicht. Und dieses immer wieder fast aufgeben wollen, finde ich sehr nachvollziehbar, und aber trotzdem die Kraft zum Weiter machen. Manchmal aus ihm selbst heraus, oft aber, weil hier Impulse von außen, sei es von hier Mitstreiterinnen und Mitstreitern oder doch von Gott kommen. Und das lässt mich so ein wenig hoffnungsvoll auf die Figur blicken, auch wenn ich es durchaus, würde ich es auch sagen, es ist anstrengend, den Weg des Mose mitzugehen.
Ich hatte ja schon angedeutet, auch das Thema Identität ist ja eins, was man gut anhand von Mose besprechen kann, weil er ja auch so eine Zerrissenheit hatte. Wer ist er eigentlich und welchen Hut hat er eigentlich auf als Israelit, als Ägypter und so weiter?
Genau, unterschiedlichste. Also das ist, da haben wir also auch verschiedene biblische Gestalten. Mose ist vielleicht wirklich der charakteristischste an dieser Stelle, weil geboren eben als Israelit, so die Erzählung, aufgewachsen am Hof des Pharao, auch was man weitestgehend ja kennt aus der Mose-Vita, damit irgendwie auf Seiten der Ägypter, also der herrschenden Macht, der Elite, auch der Unterdrücker stehend, dann wiederum geflohen nach Midian, weil er den Ägypter erschlagen hat. Wenn man jetzt so ein paar Stationen aus diesen Anfangskapiteln des Buches Exodus rekapitulieren, als Mörder auf der Flucht, dort findet er irgendwie Zuflucht, ist da erstmal in Ruhe, vielleicht auch in Sicherheit, und dann wieder herausgerufen von Gott, der lässt ihn irgendwie nicht in Ruhe, ne? Und ich merke diese Szene an dem Dornbusch oft, hat man vielleicht nur dieses, der ist da und zieht seine Schuhe aus und dann offenbart Gott seinen Namen. Aber das ist ein langes Stück Bibel im Buch Exodus am Anfang. Und der Mose ist auch gar nicht gleich dabei und sagt, jawohl, ich gehe und führe das Volk in die Freiheit. Gott hat mich berufen. Deswegen meine ich, wenn ich Menschen heute treffe, die so sehr euphorisch von diesem, ich bin gesandt, und dann werde ich immer skeptisch als Bibliker, weil in der Bibel sind es die Leute, die von Gott den wahren Ruf erhalten. Das zeichnet den wahren Propheten aus. Und Mose ist so der Prototyp des Propheten schlechthin, ist eigentlich immer, dass der Prophet nicht will und sich nicht traut, weil das alles andere als leicht ist. Und das ist nichts mit Sonnenschein und das ist nichts, wonach man sich reißt. Also diese Führungsrolle, kann man sagen, Mose ist der Anführer schlechthin, aber er will es nicht und er ringt mit Gott und er bringt einen Einwand nach dem anderen. Auch das finde ich sehr schön nachvollziehbar und Gott geht immer darauf ein. Irgendwann ist dann diesem Gott in der Erzählung auch ein bisschen so, nee, Schluss jetzt, du gehst und ich stell dir Aaron an die Seite und der spricht für dich und jetzt geht's los, aber es ist ein langes Ringen und ein schwerer Weg, auch für den Mose, auch von Anfang an.
Stimmt, dieses Zumuten und dieses Nicht-Wollen von Gottes Aufgabe, dieses Nicht-Übernehmen-Wollen, das projizieren wir eher in solche Leute wie Jonah rein oder sowas. Und manchmal vielleicht nicht so in Mose, aber der hat ja genauso gehadert und zum Teil mit noch viel blumigeren Worten.
Alle Propheten. Genau, bei Jonah ist es so wunderschön hier mit dem großen Fisch, dem Wal, in Anführungszeichen, dann so schön in eine Narration gestellt. Bei Mose ist es viel in Rede und Gegenrede, eher ein bisschen rhetorischer verpackt. Der Grundgedanke ist der gleiche. Und dieses genau, der Ruf Gottes trifft, und auch das haben wir vielleicht als Erfahrung im eigenen Leben ab und an. Und der Mose ist da auch wieder so ein Prototyp für dieser Ruf Gottes trifft mitten in den Alltag hinein, völlig unerwartet. Und was ich immer genial finde, es gibt so eine kleine Notiz in Exodus 3, bevor er zum Dornbusch kommt, heißt es, er trieb sein Vieh über die Steppe hinaus, oder also die Herde, die er dabei hat, er trieb sie über die Steppe hinaus. Also so einen Schritt weitergehen. Ob da schon die Neugier des Mose, die auch oft mit ihm assoziiert wird, ob die da schon drinsteckt, das weiß ich nicht. Ich finde diese kleine Notiz, also er überschreitet immer wieder mal eine Grenze und das führt einen Schritt weiter und dann macht's Bäm. Ja, und dann ist Gott da und den wird er nicht mehr los bis zum Ende, auch wenn das vielleicht zwischendrin, also es gibt mindestens zwei Erzählungen, wisst ihr jetzt, wo er auch sagt, du Gott, ich mag das nicht mehr mit dem Volk, Tage selber, du hast es geboren, mir ist es zu schwer. Und wenn ich Gnade gefunden habe, lass mich sterben. Das sind drastische Worte. Man kann auch ein bisschen Rhetorik da auch mit reinsehen. Und gleichzeitig eben sehr nachvollziehbar. Und damit ist diese Beziehung Gott-Mose ja eine anstrengende, auch eine spannungsreiche und gleichzeitig dadurch eben eine fruchtbare. Und dieser Gott, um das vielleicht noch zu, ist ja kein lieber Gott. Also das finde ich immer wieder, wenn ich mit der Bibel arbeite und mit Menschen arbeite und zu sagen, der liebe Gott, den finde ich in der Bibel gar nicht, weil der tut nichts. Das ist so ein bisschen wie so ein Hund, ne? Der tut nichts, der will nur spielen, der liebe Gott. Und den gibt's aber, finde ich, wenn ich die biblischen Traditionen ernst nehme und die Mose Vita ist da wirklich wunderbar dafür, den gibt's nicht. Sondern es ist herausfordernd. Immer verzehrendes Feuer und wärmend zugleich.
Sie haben gerade schon Aaron zum Beispiel erwähnt. Man kann schon sagen, Mose war in den entscheidenden Momenten ja durchaus auch in der Lage, Hilfe zu geben, aber auch Hilfe anzunehmen und auch durchaus Teamplayer zu sein, Schrägstrich zu werden.
Ja, also ich finde, das war das, was mir am Anfang nochmal auch bewusst wurde, als ich die Figur nochmal genauer studiert habe, dass, weil eben oft wird halt nur von Mose gesprochen. Und eben bei Jesus, bei der, auf dem Berg der Verklärung, ist es ja auch nur Mose, der für die Tora steht, der da erscheint und nicht die anderen Figuren auch noch. Wenn ich mir die Erzähltradition im Buch Exodus und dann bis ins Ende von Deuteronomium, wo dann das Leben des Mose in der biblischen Darstellung endet, wenn ich mir das anschaue, ist er von Anfang an ja, Teamplayer, ob gewollt oder gezwungen und von Anfang an angewiesen darauf, dass andere Figuren Gutes tun und wohlwollend sind. Das beginnt bei den hebräischen Hebammen, Schifra und Pua, ohne die da, ne, die also Leben ermöglichen, trotz Befehl des Todes. Es hat mit seiner Schwester Miriam zu tun, die den Weg begleitet. Aaron, der ihm dann wie ein Prophet, heißt es in der Bibel, ein Sprachrohr an die Seite gestellt wird. Und letzten Endes, wenn man genau liest, also manchmal verschwimmt es ein bisschen, weil es dann doch wieder auf den Mose eingeführt wird, auch in der Bibel. Aber wenn man genau liest, ist es immer dieses Trio. Aaron, Miriam und Mose. Und die interagieren mal positiv, mal auch herausfordernd, bis dahin, dass Miriam einmal mit Ausschlag geschlagen wird, weil sie sich auflehnt und so die Sonderstellung des Mose in Frage stellt und herausfordert. Und dann heißt es aber, jetzt finde ich die Stelle natürlich nicht direkt, aber dann heißt es, also die bekommt Aussatz und wird aus dem Lager ausgeschlossen. Aber das Volk zieht erst weiter, als Miriam wieder aufgenommen ist. Also es geht ohne dieses Trio geht's nicht, auf Gedeih und Verderb. Und das finde ich einen Akzent, der auch in meiner Mose-Rezeption, merke ich bislang, immer eher ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, der aber entscheidend ist. Und manchmal, also zwei Erzählungen in Exodus 18 und Nummer 11, die werden momentan, wenn es um die synodale Kirche geht, das ist ja auch in der, also gerade in der römisch-katholischen Kirche, ein großes Thema, synodale Kirche sein. Wie geht das? Welche Haltung brauchen wir? Und das sind zwei Erzählungen, die dann alttestamentlich immer aufgerufen werden, wo Mose es schafft, mal auf einen Rat von außen, mal durch Gottes Weisung auch Verantwortung zu teilen, zu delegieren, weil sonst würde er zugrunde gehen und das Volk zugrunde gehen. Und das heißt, uns ist auch christlicherseits und jüdischerseits von Anfang an ins Stammbuch geschrieben, dass es eigentlich nur gemeinsam geht.
Das ist eine super Überleitung zu den 10 Geboten, die ja auch sowas wie eine Art, Teamwork-Regelkatalog sind, beziehungsweise Weisungen fürs Leben und die auch untrennbar mit Mose verbunden sind.
Genau. Also man könnte, wenn man irgendwie das, also ich habe mir auch die Orte nochmal angeschaut, gerade Midian, der Brunnen dort.
Wo er auch Kraft getankt hat, ne? So als.
Genau, oder auch ein Rückzugsort, der fällt meistens irgendwie weg, ne? Weil es gibt, also mit dem Dornbusch ist so der eine große Ort des Mose, die Berufung am Anfang, diese Gottesbegegnung, die erzählt wird. Und der zweite Ort ist das mit dem auf dem Berg. Also wenn man irgendwie eine Figur und einen Berg, dann wird man alttestamentlich, da gibt es natürlich mehr Berge und mehr, also Elia wird auch stark mit dem Gottesberg verbunden, aber meistens denkt man sofort an Mose und die 10 Gebote und dieses grundlegende Regelwerk. Und das ist das, wo wir jetzt wieder auch bei der neutestamentlichen und auch bei der christlichen Rezeption sind. Also das ist eine Basis gelegt, die wird nicht aufgehoben, die ist nicht überholt. Selbst wenn man sagen würde, Jesus hat in der Bergpredigt so das ein oder andere vielleicht verschärft, dann ist das ja kein dass man etwas Überkommenes irgendwie verbessern muss, sondern Jesus klingt sich da auch in eine Diskussion ein, jüdischerseits immer geführt wurde und immer geführt wird, wie man diese Gebote übersetzt, wie man sie auslegt, wie man damit umgeht. Und das ist das, was auch mit bleibendes Vermächtnis dann des Mose ist. Und da würde ich wieder Tora sagen. Also wenn man Nomos, griechisch Gesetz, dann ist man, oder Lex im Lateinischen, dann hat man irgendwie eine andere Assoziation. Hebräisch Tora heißt eben Lebensweisung Gottes. Kann auch sagen, wenn ich sehr runter übersetze, dann ist es ein guter Ratschlag auch eines guten Freundes, einer guten Freundin, der oder die nur das Beste für mich will. Und in die Spur kann ich auch die 10 Gebote wunderbar einsortieren, einordnen. Dann sind es nämlich Weisungen für ein gelingendes Leben im Land der Freiheit. Und spannend finde ich, man kann die ja unterschiedlich übersetzen. in den meisten Bibelübersetzungen oft heißt es ja, du sollst nicht und du sollst das nicht und du sollst das nicht. Man kann es auch futurisch einfach übersetzen. Also du wirst nicht. Und das finde ich einen spannenden Gedanken, weil wenn du in das Land der Freiheit gekommen bist, in dieses gelobte Land, von dem die Bibel ja mit Milch und Honig und die Bilder, die aufgerufen werden, sind ja schon stark und lassen das Wasser ein wenig im Mund zusammenlaufen, dann wirst du das nicht tun, weil es die Grundlage dafür ist, dass man da gut zusammenleben kann. Und was passiert, wenn man auch diese grundlegenden Regeln des Zusammenlebens nicht achtet oder bricht? Also das können wir ja immer wieder, auch in der heutigen Zeit, ganz aktuell sogar in Europa, ja erleben, was dann passiert, wenn so Grunddinge von du sollst nicht töten oder du wirst nicht töten, du wirst nicht begehren, wenn das außer Kraft gesetzt ist, dann bricht dieses Gesamt zusammen und dann ist es auch nicht mehr das Land der Freiheit. Dann wird letzten Endes das gelobte Land wieder zum Land der Knechtschaft. Dafür steht biblisch immer Ägypten und das hängt intrinsisch, würde ich sagen, zusammen.
Ich würde noch mal ganz kurz auf den Kraftort oder auf das Thema Kraftorte kommen, weil das auch in der religiösen Kinderwoche eine Rolle spielt. Dieser Brunnen in Midian ist ein Ort, den haben Sie auch gerade schon angedeutet, den Mose eben auch besucht hat und meistens Sie das Wort, das Kraft geschöpft hat. Warum ist das wichtig bei der Rezeption und bei dem Blick auf Mose?
Es ist, also ich fand spannend, also wenn Sie mich jetzt vorher gefragt hätten, zählen Sie mal Orte auf, die für Mose wichtig sind, ne, dann wäre ich beim Binsenkörbchen oder bei diesem Schächtelchen erstmal, was
taucht ja in der AKW auch alles auf, ne?
Genau, das kommt. Und der Dornbusch und der Berg und dann die Wüste mit allen Strapazen zwischendrin. Ich glaube, der Brunnen in Midian wäre mir, also wenn man es liest, dann kommt man natürlich an diesem Brunnen vorbei. Aber wenn ich so einfach aus der Erinnerung hätte aufzählen sollen, wäre ich drüber weggestolpert und hätte ihn vermutlich vergessen. Und gleichzeitig ist dieses, und das hat wieder was, das ist so eine Art Rezeptionsfehler, ne? Dass ich auch dieses, ne, Mose flieht aus Ägypten und zack, wird er wieder berufen und kommt zurück. Und dann blendet man diese Zeit dort aus. Und die Bibel macht das nicht. Das ist relativ unbestimmt, wie lange der da war. Der gründet ja eine Familie, bekommt Kinder. Also war schon relativ lange erstmal dort. Und sein Auftakt ist halt an einem Brunnen. Und das ist biblisch wunderbar. Also jetzt kann man sagen, ja klar muss der zum Brunnen. Der braucht ja auch Wasser. Das ist so ein Ort, da trifft man sich. Das sind Orte sozialen Lebens. Biblisch könnte man sagen, wenn Männer sich an, also der Brunnen ist klassisch der Ort der Frauen, ja. Und das Tor, also wenn ich jetzt alterstamentlich denke, in dieser Zeit- und Kulturgeschichte, ist das Tor der Ort für die Männer und der Brunnen eher der Ort für die Frauen zum Wasserschöpfen. Und das heißt, wenn sich eine Frau am Tor aufhält, dann sucht die vielleicht einen Mann oder hat andere Hintergedanken. Und wenn ein Mann am Brunnen auftaucht, dann ist das auch nicht ganz koscher vielleicht. Also von daher, und er trifft dann ja auch und seine zukünftige Frau wird dann eingeladen, bewährt sich dort und gleichzeitig dieses Bild, was wir auch urmenschlich haben, also die Tiefe des Brunnens. Das ist ja kein Wasser, das irgendwo aus der Quelle sprudelt, kein Fluss, sondern es sammelt sich in der Tiefe und muss heraufgeholt werden. Das heißt, man braucht manchmal auch Geduld Geduld und Spucke und ein Ort, an dem es letzten Endes auch man eben dann Zeit verbringt, bis der Durst gestillt ist von sich selber und von den Herden und damit ja vielleicht wirklich dieses Kraftort aus der Tiefe schöpfen. Es wird jetzt nicht erzählt in der Bibel, dass der Mose da nochmal hin zurückgekommen sei. Im übertragenen Sinne kann man es aber durchaus dem mitlaufen lassen. So wie das Offenbarungszelt, das ist dann so, Gott wandert, der Sinai wandert anschließend mit dem Volk mit und gleichzeitig braucht der Mose ja auch immer wieder so Auftankorte und dafür könnte symbolisch dieser Brunnen in Midian wirklich stehen und das ist so ein kleiner, das ist so das Schöne an biblischen Erzählungen, das ist so eine kleine Notiz, schnell überlesen, schnell auch übersehen und gleichzeitig aber auch inspirierend für heute.
Aber dann wäre die Bibel ja noch viel länger, wenn jeder Brunnen, an dem Mose gechillt hat, in der Bibel stünde. Deswegen sind wir vielleicht, nehmen wir den einfach exemplarisch.
Genau. Und er steht für viele andere denn auch.
Genau. Die RKW hat den schönen Titel Mensch Mose, beweg dich. Und dieses Thema Bewegung, das würde ich gerne noch ansprechen. Es geht, ich habe es eingangs gesagt, um die innere und äußere Bewegung von Mose. Und die RKW ist sehr aktiv gestaltet. Es ist ganz viel Bewegung eingepreist in dem, was die Kinder da in den 5 Tagen über Mose lernen sollen. Und Mose hat sich ja eben auch nicht nur körperlich, sondern auch innerlich bewegt. Das ist eigentlich perfekt, Mose mit dem Thema Bewegung in Verbindung zu bringen.
Ich finde es super. Und also was mich auch, als ich das Material mir angeschaut habe, echt gefreut hat, ist eben, manchmal verbindet man ja Bibelarbeit so mit, wir sitzen im Stuhlkreis und wir lesen einen Text und wir meditieren darüber und wir machen ein Echo. Das ist alles schön, ist gut, sind ja auch Methoden, also die wende ich selber auch gerne an. Und gleichzeitig ist das dann manchmal etwas statisch und ich merke, manchmal drängt es mich schon selber zum Aufstehen und Herumgehen, weil im Gehen ja manche Dinge auch besser sacken oder man nochmal anders innerlich Sachen bewegt, wenn man sich äußerlich bewegt. Und da bietet sich das bei dem Mose, bei der Gestalt einfach an, weil also der bewegt sich ja kilometerweis, also wenn man jetzt die Wüstenwanderung nimmt, ist das eine echt lange Strecke, wo er da quer über das Sinai und wo auch immer die rumgewandert sind, wahrscheinlich mehr im Kreise. Also wenn man 40 Jahre dafür braucht, muss man sich kreisend bewegen. Das ist nicht der direkte Weg. Das passt wieder, finde ich, zu diesem Mose. Das ist nicht glatt, das ist nicht einspurig und nicht geradlinig. Er kreist Dinge ein, er umkreist Dinge, und zwar äußerlich wie innerlich. Also dadurch, dass das Volk mit dem Mose so, also erstmal Gottesberg, dann sind sie da relativ lange und dann bewegen sie sich hin und her. Und es dauert lange, bis sie ins gelobte Land kommen. Und das macht er auch innerlich. Also von daher würde ich sagen, er ist irgendwie so eine Art fast Paradigma, weil das hat was mit seinem Herzen, seiner Identität zu tun, auch dieses eben zwischen den Welten, er ist so ein Weltenbummler. Also dadurch, dass das Ägyptische und das Israelitische, verschiedene Gottheiten, verschiedene kulturelle Bezugssysteme in ihm sich vereinen und da auch immer wieder im Ringen sind. Und diese Bewegung ja führt irgendwie doch zu einem Ziel, aber eben nicht direkt. Das ist ja manchmal, wenn man bei Navis heute eingibt, kann ich ja sagen, ich möchte den direktesten Weg, den kürzesten oder den schnellsten, wobei der schnellste nicht immer der kürzeste ist. Oder, das gibt's bei uns neuerdings hier mit so einem kleinen grünen Blatt, der ökologischste
Weg, ja.
Also was auch den Verbrauch angeht. Und ich würde sagen, also bei Mose ist es so ein Weg, der gut für den Mose, gut zu diesem Zielpunkt, ich gucke auf das gelobte Land, aber komme nicht hinein, dahin kommt. Und den Weg geht er einfach im Vertrauen auf Gott, hadernd, fragend, suchend, ringend, zweifelnd, da können wir immer alles aufzählen, das geht bei dem Mose immer mit. Und eben ein ganz, also ein Mensch, eine Figur der Bewegung durch und durch. Und das ist was aber Christ, also jüdischerseits und christlicherseits sich dann fortsetzt. Ne? Also da können wir dann das Volk weiter durch die Zeiten und durch die biblischen Erzählungen verfolgen. Wir können mit Jesus von Nazareth uns auf den Weg machen, auch da in den Fußspuren wandern. Das ist nichts Statisches, also diese Kirchen und Tempel und so aus Stein, das ist eigentlich so gar nicht so ganz in die Wiege gelegt, sondern eher was wirklich auch Verletzliches, Zerbrechliches und was Umherwanderndes. Und dann Apostelgeschichte, der Weg, also da sind wir voll in der Nachfolge sozusagen in der Spur des Mose.
Der Weg unseres Podcasts ist so gut wie zu Ende, Herr Dr. Schramm. Wir sind am Ende unseres Gesprächs und ich fand es ganz, ganz spannend. Wenn Sie jetzt am Schluss die Gelegenheit hätten, und ich werde sie Ihnen gleich einräumen, uns drei zentrale Punkte, drei wichtige Punkte zu Mose mitzugeben, sei es für die Durchführung der RKW oder einfach nur, weil wir jetzt gerade im Podcast hier ein paar neue Mose-Fans rekrutiert haben. Welche drei Punkte wären das?
Drei, das ist immer Auerfragen, sehr ein Bibelwissenschaftler nach drei Punkten. Ich würde mal, also das eine, was ich sagen würde, ist das mit dieses Vertrauen auf Gott ohne Risikoversicherung. Dieses auf Gott sich einlassen, ohne dass es eine Garantie dafür gibt, dass es gut geht. Und der Mose, der immer auch zaudert und aber am Ende durchhält. Und das würde ich als einen Punkt sagen, wofür ich finde, Mose paradigmatisch steht und wo ich ihn immer wieder echt bewundere und sage, boah, das ist eine Spur, die können wir folgen. Ein zweites, ich weiß, unser Bischof hier im Bistum Hildesheim, der ist gerade auf dem Weg von hier, der ist auch bewegt gerade, der ist gerade auf dem Weg von Hildesheim nach Münster und der hat immer den Satz geprägt von Anfang an, alleine komme ich vielleicht weiter, alleine bin ich vielleicht schneller, so heißt es, alleine vielleicht schneller, gemeinsam aber kommen wir weiter. Das war so ein zentraler Satz, der hier im Bistum immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und den habe ich für mich in der Vorbereitung auf heute und in der Auseinandersetzung mit Mose auch wieder neu entdeckt. Das fände ich auch schön, wenn das in der RKW gut rauskommt, dass es eben Teamwork ist. Dass so dieser Weg ins gelobte Land, also wer so trachtet, ins gelobte Land zu kommen, darf kein One-Man irgendwie sein, sondern es braucht ein starkes Team dafür, für diesen Weg und für alle Widrigkeiten, weil ich mich eben nicht selber immer rausfinde. rausziehen kann und weil nicht immer ein Brunnen gerade zur Stelle ist, wenn ich Kraft brauche, sondern manchmal kommt das auch von anderen. Das war mir selber, ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Für Mose fand ich sehr wichtig. Und ein drittes, vielleicht das Wichtigste, es ist diese ganze Mose-Erzählung mit all der Bewegung, von der wir auch schon gesprochen haben, ist ein sehr bewegtes und bewegendes Zeugnis von einem Gott. Und dieser Gott ist auf Seiten der Armen, ja, der Armen, der Unterdrückten, auf Seiten der Schwachen, nicht auf Seiten der Macht, der Elite, der Ausbeuter, der Unterdrücker. Und dieser Gott wird von Anfang an gezeichnet als ein Gott, der oder die das Leid sieht, darauf achtet und eben Freiheit will. Freiheit wirkt und befreit. Und das ist auch eine Grundlinie, jetzt können wir sagen, das ist ja grundbiblisch, ja, und gleichzeitig verdichtet sich's in dieser Mose-Erzählung. Also deswegen auch, das spielt in der christlichen Osternacht genauso eine Rolle wie eben in der jüdischen Grund, auch in der jüdischen Liturgie, dieses, es geht um Freiheit, es geht um Leben in Freiheit und alles Unterdrückende. Und das kann ja auch kirchliche Strukturen können unfrei machen, können unterdrücken. Da haben wir leidvolle Erfahrungen, auch in der deutschen Kirche. Und all das ist nicht im Namen Gottes zu, also das darf mit dem Namen Gottes nicht gerechtfertigt werden, was ja doch immer wieder dann passiert, sondern dieser Gott, des Mose, der da mitgeht, der auch alles mit aushält. Also nicht nur Mose wird was zugemutet, sondern Mose mutet auch Gott was zu in den Erzählungen, dieses Hin und Her. Das ist ein Gott, der Freiheit und der Befreiung, der Leben für alle will. Und das ist eine Linie, da werden wir dann auch ganz schnell bei Jesus von Nazareth und der Botschaft vom anbrechenden oder angebrochenen Reich Gottes. Und das ist was, das zieht sich durch und ist in Mose, finde ich, also wirklich unglaublich verdichtet grundgelegt. Also die drei, mehrere Sätze, nicht drei Sätze, aber drei Punkte, genau, das fand ich wichtig und ich freue mich, also wenn dieser Mose, also ich bin davon überzeugt, dass dieser Mose auch heute Menschen inspiriert und hoffentlich auch im Rahmen der RKW dann ganz viele, auch junge Menschen, die ja für ihr Leben genau solche Wege auch vor sich haben, mit Höhen und Tiefen, mit Umwegen und Sackgassen und hoffentlich die Erfahrung machen, dass da ein Gott ist, der die Befreiung wirkt, Befreiung will, Freiheit will und mitgeht und vielleicht auch immer schon da ist, wo auch immer ich hinkomme.
Dass diese drei Punkte, drei Absätze waren, das nehmen wir nicht nur hin, sondern da danken wir Ihnen ganz herzlich dafür, weil das sehr inspirierend war. Herr Dr. Schramm, herzlichen Dank für das Gespräch und für diese wunderbaren Einblicke zu einer der wichtigsten biblischen Figuren. Schön, dass Sie bei uns im Podcast waren.
Gerne, ganz lieben Dank. Mir hat das Gespräch große Freude bereitet und alles Gute auch.
Dankeschön. Alle Informationen und Materialien rund um die RKW 2026 findet ihr bei uns in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode verlinkt. Dort findet ihr auch den Mitschnitt einer Einführungsveranstaltung, die sich genauer mit dem Ablauf und den Inhalten der RKW, vor allem in den Katechesen, beschäftigt. Aus unserem Podcast-Archiv darf ich euch außerdem noch eine Folge ans Herz legen, die mit Professorin Doktorin Katharina Karl im Jahr 2022 entstanden ist. Die Pastoraltheologin hatte die RKW wissenschaftlich untersucht und gefragt, warum sie trotz ihrer langen Geschichte längst noch kein Auslaufmodell ist, sondern Zukunftspotenzial hat. Auch diese Folge ist in den Shownotes verlinkt. Ja, und jetzt seid wie immer ihr gefragt, was hat euch an der heutigen Folge gefallen? Wo habt ihr offene Fragen? Welche Erfahrungen rund um die RKW wollt ihr vielleicht gerne mit uns teilen? Kommentiert auf Instagram oder Facebook oder schreibt uns über die Website lebendig-akademisch.de. Und falls ihr jetzt erst neu auf unseren kleinen, feinen Podcast gestoßen seid, abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder im Player eurer Wahl. Lasst uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung da und empfehlt uns weiter an Freunde und Bekannte. Vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Birgit Sticker, Elisabeth Scholz, Simone Elsel, Benno Kirzel, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank, tschüss und bis bald.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.